Normalerweise bin ich der mit dem schlechten Setup, heute nicht. Ich habe ein Mikrofon vor der Nase, Internet ist einigermaßen gut, die Verbindung steht. Ich bin allerdings nicht so sicher, wie du heute aufgestellt bist, mein lieber Dre. Mein Name ist Nico Baxman, das ist Triple Double und gegenüber sitzt mir der Kommentator des NBA Cup Finals, der wie viele Stunden geschlafen hat seitdem? Eine, zwei? Oder hast du dir profihaft ein Schlaffenster besorgt und bist ausgeruht?
Ja, ein bisschen mehr waren es dann schon. Meine Frau hat heute frei. Das war natürlich ganz, ganz charmant dann nicht. Aber glaube ich, um sechs im Bett. War so richtig nach so einem Spiel. Kann man auch nicht direkt einschlafen, ehrlich gesagt. Dann bis ja, halb zwölf habe ich es dann doch geschafft. Aber ich sag mal so, ich habe so ein Wugband, was so den Schlaf misst. Das war nicht erfreut heute Mittag. ob meines Erschöpfungszustands.
Ja. Aber gut. Sehr schön. Die nächste Frage, die ich dir direkt anschließen muss, ist, hat sich's denn gelohnt?
Ja, die Partie, die war, sag ich mal, in der ersten Halbzeit auf jeden Fall ganz gut anzuschauen. Am Ende war es dann doch relativ klar, weil bei Milwaukee einfach, soll ich das sagen, den Schlüssel gefunden hat, wie man Oklahoma City, die ja klar favorisiert waren, so ein bisschen den Zahn zieht. Von daher war es dann am Ende dann doch recht klar. Aber alles in allem war das ein gutes Spiel auf jeden Fall.
Ergebnis hat mich ein bisschen abgeschreckt und ich muss ehrlich sagen, gerade ich war kurz davor, habe dann gedacht, nee, den Wahnsinn gibt's ja nicht, du hast so wenig geschlafen in den letzten Wochen. Und das Ergebnis selber sorgt dann dafür, dass ich mir sage, ja, hat sich gelohnt, das nicht zu machen. Guck ich mir eine Zusammenfassung an. Trotzdem, das ist quasi auch das erste Thema. Wir haben Gewinner, wir haben die Bucks. Den ersten Satz, den du gleich gesagt hast, finde ich schon ganz, ganz spannend, weil wir hier von OKC über die ganze Zeit mal sprechen als das Team. Und auf einmal hat man die entschlüsselt. Schönen Gruß in die Playoffs. Mal gucken, was das bedeutet als Number One im Westen. Aber sag mal, wie lief denn der Cup insgesamt? Bist du zufrieden? Also ich bin maßlos enttäuscht. Das wissen wir ja alle, ne? Und quasi hätte er eine Fahne gehabt, hätte er die in den Boden des Madison Square Garden gerammt. Die Knicks sind früh raus und haben nichts damit zu tun gehabt. Bist du sonst zufrieden mit dem Cup?
Ja, natürlich gibt es direkt, wenn es dann vorbei ist, wieder die ersten Stimmen, wo Leute sagen, okay, wie können wir das verbessern? Und was mir gestern schon aufgefallen ist, naja, das war jetzt kein Hexenkessel da in Las Vegas. Jetzt muss man sagen, gut, das ist in der NBA sowieso eher selten. Aber das ist natürlich dann schon ein Problem, was du hast, wenn du an so eine neutrale Stätte gehst wie Las Vegas, dass dann natürlich vielleicht nicht unbedingt viele Fans mitreisen. So, und wenn man da gestern die Bilder gesehen hat, ich glaube, The Athletic hat dann so ein Video gepostet, ganz stolz, oh, hier geht die Laola durch die Arena, dachte ich mir, ja, okay, aber ich glaube, ich habe das ganze Spiel über eigentlich nur reingepumpte Atmosphäre und Musik gehört und irgendwie nie wirklich schon mal den Ansatz von irgendwie Defense oder so. Wie gesagt, in der NBA haben wir jetzt ja nicht die Ultra-Fangruppierung, die da jedes Spiel zu Hause irgendwie zu einem riesigen Fest machen. Aber das war dann schon ein bisschen wenig. Da sollte man vielleicht mal überlegen, was man da macht. Ich fand es ganz spannend, dass auch Adam Silver, der dann rund, ne, also der Liga-Boss, der hat dann so eine kleine Pressekonferenz gegeben, dass der gesagt hat, naja, also kann gut sein, dass wir nächstes Jahr gar nicht mehr in Las Vegas sind. Das muss ja auch nicht immer eine feste Stätte sein, wo ich dachte, okay, das klang vor einem Jahr aber noch ganz anders. Dass man wirklich eben Las Vegas etablieren wollte. Gut, eventuell ist ja auch Las Vegas dann eines der Expansion-Teams demnächst, dass sie auch eine eigene Truppe bekommen, dann bräuchten sie sowieso eine neutrale Halle. Aber das fand ich einigermaßen spannend. Also irgendwie lese ich daraus, dass da die NBA auch mit dem Setting vielleicht nicht ganz hundertprozentig zufrieden war. Aber alles in allem, glaube ich, war das eine gute Veranstaltung. Wir haben einen verdienten Sieger. Und was man jetzt so dran rumkritteln und ändern möchte, ja, das muss ein bisschen in die Zukunft sein.
Ja, ist interessant. Wie gesagt, ich glaube auch die Tatsache, wie es am Ende ausgegangen ist, ist ein gutes Zeichen für die Liga, dass dann doch nicht. Ich wiederhole es immer wieder und Leute, ihr seid ja mit mir hier auch auf einer Reise zusammen mit dem Experten Dre an meiner Seite, wie ich uns gemeinsam durch diese Saison kämpfe. Denn das ist anders als in der NFL oder so. Das wird ein langer Weg. Wir gehen jetzt in einen harten Winter bis zum All-Star-Game. Werden aber durchziehen, das können wir, glaube ich, an der Stelle schon sagen. Ne? Wir werden weiterhin jede Woche uns die 20 Minuten zusammensetzen, um das zu machen. Da tut es wahrscheinlich ganz gut, mal so ein Turnier zu haben, um auch ein kleines bisschen Auffrischung zu bekommen. Milwaukee-Fans haben gedacht, ihr Team kackt ab diese Saison. OKC hat sich im Prinzip schon mit den Ringmachern aus Oklahoma getroffen. Ist alles nicht. Ist das eine Erkenntnis, die man da rausnehmen kann?
Also ich finde es halt schon spannend, dass man dann gerade, wenn es dann, sag mal, letzter Gruppenspieltag ist oder dann halt natürlich die K.O.-Runde, dass man natürlich diese Mannschaften, für die es ja auch noch früh in der Saison ist, aber jetzt doch mal unter Drucksituationen halt siehst. Also deine Knicks zum Beispiel haben es ja nicht geschafft, richtig, zu Hause gegen Atlanta zu gewinnen. Jetzt Oklahoma City, wie gesagt, die spielen eine brutale Saison, richtig, richtig gut. Defensiv sind die wirklich, wirklich oberste Level. Aber kriegen es dann halt zum Beispiel jetzt nicht hin. Natürlich fehlt auch noch Chet Holmgren, einer ihrer beiden langen, sehr harten Standbeine dabei. Aber kriegst du nicht hin, eben die Länge zu kontern von Milwaukee. Eine Mannschaft, die ja eigentlich defensiv ihrerseits große Probleme hatte. Und die schaffen es dann aber auf einmal, die Dreierschützen. Ich meine, da waren eine Menge freie Dreier dabei, die sie nicht getroffen haben. Aber die im Griff zu haben von Oklahoma City, sie schaffen es, Shai Gilgeous-Alexander, den MVP-Kandidaten, im Griff zu haben. Und das fand ich schon jetzt interessant, das so zu sehen, weil okay, sie ist eben eine junge Mannschaft. Für die sind solche K.O.-Spiele natürlich auch in so einem Finale aber auch wichtig, um ne, zu sehen, was vielleicht auch noch optimiert werden muss. Gleichzeitig hast du angesprochen, Milwaukee schlechten Start gehabt. Jetzt sehen wir, hey, wenn es drauf ankommt, sind die wohl doch da. Jetzt spielen die auch nächste Woche gegen Cleveland. Da muss man auch mal sagen, okay, krass, mal gucken, ob es dann weitergeht. Also das fand ich jetzt schon gut, dass man so früh in der Saison jetzt auch mal ein anderes Setting hat und Spiele, die wirklich was bedeuten. Weißt du, NBA-Coaches und auch General Manager teilen ja die Saison eben mal so ein bisschen so Quadranten ein, je nachdem, wie sie es machen, mal 10 Spiele, mal 20. Aber dieser Quadrant jetzt Cup fand ich sehr, sehr aufschlussreich, gerade durch dieses Finale. Und ich glaube, im Nachklapp kann man jetzt sagen, okay, die Bucks besser als man gedacht hätte und die Thunder ein bisschen mehr Fragen. Und da kann man jetzt herrlich drüber diskutieren, ob die Thunder vielleicht auch ein bisschen Handlungsbedarf haben, dass sie nachbessern müssen von personell. Das gibt was zu besprechen, finde ich. Und das finde ich gut in der Phase der Saison, weil sonst gibt es halt außerhalb der ganzen Trade-Problematik oder Trade-Gerüchten dann doch relativ wenig.
Ja, ich bin gespannt, wie sich das die nächsten Jahre auswirkt. Und ich muss dir sagen, ich bin am Anfang der Saison und auch letztes Jahr Typ von, das passt nicht in mein Bild von der NBA. Ich will diesen NBA-Cup nicht haben. Ich war stinksauer, als sie in der Viertelfinale rausgeflogen sind, meine Knicks. Und allein das sorgt ja schon dafür. So, ich weiß auch, morgens mache ich das auf und denke mir, und ich bin ja ein Trae Young, also da bin ich ja der einzige Knicks-Fan, der mit Trae Young kein Problem hat. Ich mag den irgendwie, weil das halt so ein, und das sage ich jetzt bewusst so, Leute, das ist ein Podcast, ich darf das, weil er so ein Wichser ist, ein positiver, so ein kleiner Drecksack. Und ich mag den genau dafür. So, das ist einer, wenn er nicht in deinem Team ist, hast du ihn normalerweise, ich habe ein Herz für diese. Und das ist aber auch der Spiegel, der gezeigt hat, nee, hat sportlich nicht gereicht. Das ist auch mehrere Ebenen, die mich da dann richtig sauer machen. Weil wir dann aber auch irgendwo in der Saison sind an einem Punkt, wo es vielleicht dann auch noch eigentlich relativ egal ist, weil sich noch viel bewegt und viel entwickelt und die Teams noch andere sind. Okay, Haken hinter. Herzlichen Glückwunsch, Bucks. Weiter sehen wir, mal gucken, was draus wird. Wir beide müssen rein. Denn die für deutsche Fans wichtigste Botschaft ist dann ja auch zwischen unseren Sendungen aufgekommen. Dennis Schröder muss die Wohnung in New York schon wieder auflösen. Ist jetzt in die Bay Area gezogen. Mietpreise ähnlich hoch. Sportlich ein guter Deal für alle Seiten. Also Nets nehmen wir raus, glaube ich, egal. Die haben da was anderes vor. Aber für Schröder und die Warriors?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch ein klares Zeichen, dass dieser Deal quasi in dem Moment, wo er möglich war, direkt durchgezogen wurde. Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon mal erwähnt. Am 5. Dezember konnte man ja alle Spieler jetzt traden, die im Sommer einen neuen Vertrag unterschrieben haben. Vereinfacht gesagt. Aber ein paar Ausnahmen, aber die allermeisten, ja. Und die Anthony Melton, also der Spieler, der vor allem gegen Dennis getradet wurde, das war so einer von diesen, die dann transferiert werden durften. Und dass die Warriors, wie gesagt, sofort, als das möglich war, gesagt haben, so, das möchten wir jetzt aber auch durchziehen, lieber heute als morgen, zeigt halt, wie wichtig diese Personal Dennis Schröder für die Warriors war. Und wenn ich erinnere, dass die Warriors natürlich sehr, sehr gut gestartet in die Saison, da war die Anthony Melton auch noch fit, der hat sich dann irgendwann am Kreuzband verletzt und danach ging es halt bergab. Also offensiv, gerade die Minuten ohne Steph Curry, der nicht auf dem Feld steht, absolut Katastrophe. So, ne? Also das, was man ja auch sieht, wenn man diesen Kader sich anguckt, dass da eben, da ist nur ein Superstar. Ne? Draymond Green ist natürlich defensiv ein Star, ein absoluter Superstar in seiner Rolle, aber jemand, wo man sagen kann, wir brauchen jetzt mal einen Korb, können wir dir den Ball geben, du machst das für uns? Das ist wirklich nur Steph Curry. Und das ist das höchste Gut in der NBA, das ist eben so Shot Creation, also dass jemand Würfe für sich und für andere kreiert. Und da passt natürlich jetzt Dennis Schröder komplett auf dieses Problem, weil er hat jetzt für die Nets 18,5 Punkte aufgelegt, das ist Topwert in seiner Karriere. Er hat gezeigt, dass er eine Offense anführen kann. Er hat gezeigt, dass er defensiv den Ball natürlich auch aggressiv verteidigen kann. Und das sind genau die Sachen, die Melton gemacht hat, defensiv, aber eben vor allem auch offensiv nochmal diesen extra Punch kann er ihnen geben. Er soll wohl starten, wie es aussieht, auch jetzt schon gegen Memphis am Donnerstag, neben Curry, aber er ist vor allem auch da für die Zeit ohne Curry. Und wenn man wissen will, wie wichtig er für diese Warriors wirklich sein soll, ist die Tatsache, dass die Warriors ja eigentlich einen ganz anderen Basketball spielen als der Rest der Liga. Die spielen eigentlich recht wenig Pick and Roll. Es ist so ein bisschen, sie machen es, weil es irgendwie gemacht werden muss, aber so richtig verliebt sind sie in die Aktion nicht, die sonst ja wirklich die Basis von allem ist, was in der NBA oder generell im Weltbasketball so passiert. Mit Dennis Schröder holen sie jetzt aber jemanden, der das natürlich wahnsinnig gut kann, wahnsinnig schnell ist, ne, dann in die Zone kommt und entweder schließt er selber ab oder er findet draußen eben die Dreierschützen. Und wenn jemand wie Draymond Green sagt, naja, jetzt kommt der Dennis hierher, der muss sich nicht an uns anpassen, wir müssen es an ihn anpassen. Wir freuen uns, dass der jetzt kommt und uns diese andere Dimension nochmal gibt und der soll um Gottes Willen sein Ding machen, gerade wenn er eben auf dem Feld steht. Das ist ein absoluter Ritterschlag und das zeigt halt, wie gesagt, wie wichtig er sein wird. Macht das jetzt die Warriors zum Titelfavoriten? Ganz ehrlich, so weit würde ich nicht gehen, weil Dennis natürlich wahnsinnig gut ist und natürlich auch ein klares Upgrade für das, was sie vorher hatten, eben ein Spieler, der verletzt war. Aber er ist auch kein Superstar, muss man auch sagen. Er ist kein Abo-All-Star, aber auf jeden Fall jetzt viel, viel stärker. Und man kann erwarten, dass sie, ja, Richtung Playoffs jetzt mehr angreifen können, als sie es zuletzt konnten. Aber der Westen ist so hart, das wird natürlich auch für diese Warriors jetzt mit Dennis Schröder kein Selbstläufer.
Nee, das sowieso. Aber Kapp hat gezeigt, okay, sie muss noch ein kleines bisschen nachjustieren, wenn sie tief gehen wollen. Warriors holen sich damit auf jeden Fall noch eine Menge Erfahrung. Wenn ich deinen Worten hier folge, finde ich das total spannend. Auch weil es den Wert von Dennis Schröder in dieser Liga auch nochmal anders ansetzt, als den Gescheiterten, der Deals verbockt hat. Das finde ich total spannend, so, weil da auf jeden Fall mein Herz schlägt voll für die Art und Weise, wie er Basketball spielt. Ich liebe das und ich freue mich über jeden dieser Schritte, dass er offensichtlich endlich jetzt so langsam wieder Schritt für Schritt dahin kommt, wo er sein muss, damit er auch den Wert bekommt, den ich und wahrscheinlich auch jeder in Deutschland in ihm sieht, dass er aber so einen Weltmeistertitel geschaffen hat. Und wenn die Warriors die richtigen sind, um das zu, auf einem gewissen Niveau auch mit zu transportieren, dann ist es ja wirklich wund für beide Seiten. Also total geil.
Ja, was man auch sagen muss, ist, dass die Rolle, die er da dann jetzt hat, also gerade wenn Curry halt dann vom Feld ist, ist ja quasi die von der Nationalmannschaft. Er ist dann der Leader, hat den Ball in der Hand. Selbst mit Curry auf dem Feld, wie gesagt, wenn sie so spielen wollen, dass er halt dann über den Speed kommt und dann auch jemand wie Curry natürlich dann Freiwürfe bekommt durch Dennis, dann kann das schon alles sehr, sehr gut funktionieren. Und wer weiß, vielleicht ist er auch nicht, sag ich mal, der namhafteste Spieler, der in Golden State landet. Denn es gibt ja auch zum Beispiel Gerüchte um Jimmy Butler, über den wir gleich sprechen werden.
Da gehen wir nämlich direkt rein, weil der wäre ja auch ein Kandidat, der ein Team auf jeden Fall besser machen würde. Damit würdest du Big Teams bilden. Warum ist denn überhaupt über den Markt? Was ist da los? Gibt es eine Reise?
Ja, bei ihm ist es halt so, das ist so eine Eigenheit in der NBA. Also er hat einen Vertrag, ne, hoch dotiert, 48 Millionen, glaube ich, dieses Jahr. Nächstes Jahr hat er eine Spieleroption auf 52 Millionen, noch was. Und natürlich, die kann er ziehen und sagen, hey, ich bin weiter in Miami, ich möchte das Geld noch haben, dann wäre er 2026 dann vertragsfrei und kann hingehen, wo er möchte. Aber natürlich, ein Spieler wie er, der immer noch gute Leistungen bringt, natürlich auch in die Jahre gekommen jetzt mit 35, der würde natürlich gerne nochmal vielleicht einen 2-Jahres-Vertrag unterschreiben für ein bisschen mehr Geld als 50 Millionen. Ne? Man will ja auch das Maximale rausholen, das kann man ja auch vollkommen nachvollziehen. Nur die Miami Heat haben jetzt im vergangenen Sommer, da hätten sie ihm schon einen neuen Vertrag geben können, gesagt, also irgendwie für das, was du da möchtest, kommen wir nicht zusammen. Ey, du bist ein bisschen zu alt für das Geld, was du willst. So. Und Pat Riley, der Manager da in Miami, ist auch jemand, der dann, ich sag mal so, das ist nicht der sentimentalste Typ, so, ne? Der sagt jetzt nicht, okay, das machen wir natürlich, bist verdienter Spieler, Jimmy, du warst zweimal uns in den Finals, bist die Herz und Seele hier, sondern der sagt halt, ey, ich muss halt hier auch sehen, dass es weitergeht und das geht nicht weiter, wenn ich dir so viel Geld bezahle und dann bist du vielleicht in 1-2 Jahren einfach nur noch die Hälfte wert, weil du einfach schon so alt bist, so. Und deshalb gibt es jetzt, also zum Beispiel ESPN drüben oder The Athletic, so die großen Medien, überschlagen sich halt. Jeden Tag gibt es dann Wasserstandsmeldungen und neue Ideen, wo er per Trade hingeht. Die Sache ist aber, das ist nicht so leicht und vor allem auch nicht so leicht wie noch vor 2-3 Jahren, weil wir so einen neuen Tarifvertrag haben, der auch dann regelt, ne, wie Spieler transferiert werden können. Und vor allem die Mannschaften, die einen Jimmy Butler jetzt gebrauchen können. Das sind ja nicht die Teams, die eh unten drin stehen. Ne? Die holen sich keinen 35-Jährigen nochmal für 2 Jahre oder so, weil sie denken, mit dem, der zieht uns jetzt ins Mittelfeld, das macht ja keiner. Sondern das ist ein Spieler eben für Teams wie Golden State. Die Suns werden genannt. Die Dallas Mavericks werden genannt. Eventuell sogar die Houston Rockets. Die haben zum einen Spieler, die sie im Gegenwert rüberschicken können. Und zum anderen kann man sich da schönreden, oder auch die Lakers zum Beispiel, hey, mit einem Spieler wie Jimmy Butler, da können die jetzt dieses Fenster, was sie jetzt noch haben, ne, um Play um Titel mitzuspielen, das könnten sie maximieren, könnten sie so weit aufstoßen, wie es irgendwie geht.
Mhm.
Naja, und da muss man jetzt gucken. Ne? Da gibt es natürlich, es gibt so Trade-Machines im Netz, wo man mal gucken kann, wie baut man sich Trades zusammen.
Die kennen wir schon durch dich hier, das hast du schon ein paar Mal gemacht.
Das kennen wir schon, genau. Ja. Und das ist wahnsinnig diffizil, auch gerade bei so Teams jetzt, wie gesagt, die über diesem gewissen Level liegen an Gehalt, was die Leute ausgeben, weil umso mehr Geld du rausgibst in der NBA, umso schwerer wird es, einfach gesagt, diese Trades zu machen. So.
Aber es spannend,
ist alles irgendwie,
es spannend,
ist alles irgendwie möglich.
Ja, es ich wollte nur so zwischendurch einmal sagen, ich bin spannend, gespannt darauf, wie dich aus dem Rabbit Hole rausholen, wo du schon wieder mit Jimmy Butler gedanklich gewesen bist.
Ja, und das Ding ist halt, da gibt es halt viele Möglichkeiten. So. Aber die Frage ist, wer macht das wirklich? Für wen macht es wirklich Sinn? Und zum Beispiel für Houston, finde ich, macht es keinen Sinn, weil die haben so viele junge Leute, die brauchen eh noch ein paar Jahre, bis sie auf absolutem Top-Niveau sind. Die brauchen da keinen 35-Jährigen für so viel Geld. Die Suns, für mich gibt es da keinen Weg. Die haben natürlich irgendwie Bradley Beal, aber der hat so ein Veto in seinem Vertrag stehen. Der kann bei jedem Trade sagen, möchte ich nicht. Und ich wüsste nicht, warum die Heat den haben wollen. Also bleibt im Endeffekt vor allem Golden State oder halt, wie gesagt, ein Team wie die Lakers. Und Golden State könnte Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga plus X, das würde reichen. Und wenn die natürlich sagen, hey, wir wollen das jetzt, das Fenster mit Steph Curry maximieren. Wir wollen aber nicht Curry traden, wir wollen nicht Draymond Green traden. Wir haben mit Schröder geholt. Wir holen jetzt Jimmy Butler dazu und geben mit Kuminga und Wiggins 2 Spieler ab, die natürlich auch gut sind. Und dann passt es aber mit dem Rest. Wir haben dann genug Leute, die noch Dreier werfen können. Das kann man sich schon irgendwie vorstellen. Ob es passiert, werden wir natürlich sehen. Aber das würde jetzt nochmal, glaube ich, richtig heiß diskutiert werden. Und wenn sie so ein Ding durchziehen würden, muss man sagen, wow, dann haben sie eine Menge Talent. Sind wir nicht kein Top-Favorit, aber dann sind sie natürlich wirklich eine extrem gefährliche Mannschaft da in San Francisco.
Das ist ja krass, ne? Eben gerade angefangen bei einem Deal, der schon ganz gut aussieht. Dann der zweite, das Gerücht dazu. Realistisch müssten wir es ins Prozenten jetzt einordnen, aber dann wäre auf einmal das wieder eine ganz andere Gemengelage im Westen. Wie viel Prozent gibst du sowas?
Das ist immer schwer zu sagen. Also ich glaube schon, dass irgendwas passieren wird, weil natürlich kann man Butler auch im Sommer noch traden. Da kann man sagen, hier ist ein neuer Vertrag, dann tradest du ihn irgendwo hin. Aber irgendwie gefühlt, denke ich, wahrscheinlich doch eher bis Februar. Aber es kommt wahrscheinlich darauf an, wie die Miami Heat spielen. Gerade haben sie 4 Spiele in Folge gewonnen. Gibt es ja auch keinen Grund zu sagen, wir reißen das auseinander. Aber es ist, ich glaube, da passiert was, ehrlich gesagt, dieses Jahr noch.
Okay. Beim All-Star-Game passiert auch was.
Ja.
Und ich bin gespannt, was. Hatten wir auch schon in diesem Format, wie genervt du teilweise davon bist, wie das in der Vergangenheit gewesen ist. Neuer Modus. Auch schon mal ein bisschen Thema gewesen. Aber was wird sich denn jetzt konkret ändern? Denn es ist jetzt official.
Ja, die Gerüchte haben sich ja bestätigt. Es wird eben 4 Teams geben, 8 Spieler. Also die 24 All-Stars, die gewählt werden, plus ein Team beim Rising Stars Challenge. Das gibt es ja am Freitag. Da spielen ja dann die besten jungen Spieler gegeneinander. Und dann der Sieger da darf dann mitspielen. Gegen die 3, sage ich mal, großen Teams. Und dann spielen die Sonntagabend dann halt, bis 40. Zwei Halbfinals, Finale. Und das soll jetzt der große Bringer sein. Also ich glaube, man kann schon vielleicht merken an meiner Stimme, dass ich das nicht ganz so sehe.
Ja, aber ich kann sagen, der Satz.
Weil, also beziehungsweise hat man natürlich gestern dann auch Leute dann gefragt, das Spiel ist Jake, Jusel Dan hat gesagt, ja, irgendwie cooler Ansatz, bla bla bla, so ein bisschen wirklich so PC gewesen. Und dann haben sie aber Kevin Durant gefragt und der hat gesagt, nee, ist scheiße, was ja auch stimmt. Und hat gesagt, ich möchte eigentlich wieder Osten gegen Westen, das sind alles zu viele Gimmicks und so. Wo ich denke, ja, bin ich vollkommen bei Kevin Durant. Problem ist aber nur, das ist natürlich ein starker Satz von einem, der Teil des Problems ist. Ne? Denn wir müssten ja nicht uns jetzt jedes Jahr mit diesen Neuerungen rumschlagen gefühlt, wenn die 24 Basketballer, die gewählt werden zu diesem All-Star-Game, die dann ja auch relativ lange frei haben. Nur natürlich haben sie nicht so lange frei, wie die Spieler, die nicht dann am Wochenende dahin müssen, aber dass man von denen verlangt, dass sie 48 Minuten, und da spielt ja keiner von denen durch, die kriegen ja alle auch ihre Pausen, einfach mehr zu machen, als nur rauf und runter zu joggen und ab und zu mal zu danken und Dreier zu werfen. Also, dass sie irgendwas hinbekommen in diesen 48 Minuten effektiver Spielzeit, das irgendwie aussieht wie eine Basketballpartie. Dass das zu viel verlangt ist, das ist ja das Problem. Dass einfach da keiner mehr wirklich Bock drauf hat. Ich weiß,
Mann. Es ist echt, ich muss sagen, es ist schade.
Ja, natürlich. Beim Pro Bowl kann ich es verstehen. Pro Bowl, keine Sau will sich da hinstellen, lässt sich da hitten irgendwie noch am Ende der Saison, auch wenn es noch vorbei ist. Ne, dass die da so eine Skills-Competition draus gemacht haben. Hey, geschenkt, passt. Das Spiel wollte, glaube ich, auch keiner. Basketball war immer ein bisschen anders, aber das Ding ist einfach, das ist aber auch meine persönliche Meinung. Ich glaube, das muss einfach weg. Ich glaube, du kriegst es nicht mehr, du kriegst die Büchse bei der Pandora dann nicht mehr geschlossen. Aber überleg mal, ich meine, warum haben wir das früher gefeiert in den 80er und 90er Jahren? Also vor allem natürlich in den 90ern. Weil da hat man dann die Stars gegeneinander spielen sehen. Man hat Dunks gesehen, etc. pp., die man das ganze Jahr nicht gesehen hat, weil es kein Internet gab. Ne? Weil es gab einmal die Woche gab es NBA Action mit einer Top 10. Das hat man auf VHS sich kopiert und 30 Mal angeguckt. Aber das ist ja alles nicht mehr so. Wir sehen ja jeden Tag gefühlt mehr Dunks und mehr geile Szenen, als wir früher in einem All-Star-Game gesehen haben. Und dieser kompetitive Spirit ist einfach auch nicht mehr da. Und muss man sagen, die Alten in den 90ern oder in den 80ern, die hatten ja einen viel härteren Spielplan. Gut, heute ist das Spiel schwerer, weil du einfach mehr rennen musst, du musst mehr Meter machen, mehr Verteidigung vor allem auch, einfach durch die Dreierrevolution etc. Aber nochmal, weißt du, von 24 Multimillionären, die eine Menge Geld verdienen dafür, dass sie den Ball in den Korb werfen, zu verlangen, ey, das, was ihr im Sommer macht, das ist ja nicht anders, das, was ihr im Sommer macht, euch zu treffen in irgendeinem YMCA, irgendeinem Porschen Sportclub, wo ihr dann Workouts macht und Pickup-Games spielt, eigentlich wollen wir nur genau das, was ihr im Sommer macht. Und ihr könnt es aber machen vor Millionenpublikum auf der ganz großen Bühne und es sind Fans dabei, die sich einfach wahnsinnig freuen würden, dass sie dabei sind. Und das kriegt ihr halt nicht hin. Wie gesagt, da können wir uns überlegen, was wir wollen. Aber selbst diese Turniere jetzt, warum soll das denn jetzt auf einmal, warum sollen die motivierter sein, da jetzt den Ball in den Korb zu werfen? Ich check's halt nicht. Und solange sich das so nicht aufraffen können, können wir da machen, was wir wollen. Das wird alles dann halt scheiße sein, wenn wir ehrlich sind.
Ja, das Motivieren ist das Entscheidende. Und ich finde ja auch den kleinen Ausflug wieder in die NFL, die ja mit ihrem All-Star-Game, also dem, wir wissen das da am Ende, ich habe schon vergessen, wie das heißt, da war ich auch einmal, ja auch so diese Sinnkrise haben von wo das Duell selber machen sie auch nicht mehr aus Gesundheitsgründen und aus Problemen und sowas alles, weil es ja auch Quatsch ist, wenn die sich alle nicht verletzen wollen. Also haben sie jetzt ganz viele Skill-Games.
Ja.
Und die funktionieren ja, weil sie auch viral funktionieren und eine neue junge Generation Nickelodeon-mäßig da mit eintauchen kannst. Ich glaube, das Momentum wegnehmen aus, alle treffen sich mal gemeinsam, machen Family-Event da draus und auch, du musst Anreize schaffen, Anreize und Motivation. Und ich glaube auch nicht, dass diese Spiele es sind, also dieses Turnier, was motiviert die wirklich? So, und das
im Endeffekt, die NHL ist ja genau das Gleiche. Die NHL macht ja auch nicht mal mehr, die hat, glaube ich, auch so ein Format dann mit auch 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 mit ganz viel Eisfläche. Und im Endeffekt, ich war dieses Jahr, im Frühjahr war ich da, als NHL All-Star Weekend war. Und da habe ich mal reingeguckt. Die haben verschiedenste Sachen gemacht. Die haben auch dann Skills Competition, das war in Florida. Da haben die stellenweise auch Golf gespielt, weißt du, Happy Gilmore-mäßig mit ihren Kellen und so. Da hast du zumindest mal die Leute gesehen, die mal kennengelernt. Wahrscheinlich geht's da auch hin. Und das ist dann auch nicht besser und nicht schlechter, aber das Ding ist einfach, keiner will das sehen, was vergangenes Jahr da war mit über 200 Punkten und so.
Ja, null. Für mich war auch eher mal der 3-Punkte-Contest und der 3er-Contest war mir wichtiger als das Spiel selber, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja. Insofern bin ich sowieso dabei, das theoretisch zu ändern. So. Aber mal gucken. Wir werden uns das ankommen, wir werden darüber sprechen hier in diesem Format. Wir sprechen jede Woche über einen Player of the Week. Hasser, ist es der, pass auf, jetzt mache ich einen ganz schlimmen Witz, ist es der Siegtorschütze aus dem NBA-Cup-Finale? Okay. Oder wer ist für dich der Player of the Week?
Na, so richtig. Siegtor gab es ja nicht, aber ja, natürlich, Giannis Antetokounmpo, glaube ich, müssen wir die Woche jetzt mal nennen. Also er war in den letzten Jahren eh schon so, fand ich, dass er da so ein bisschen unter Wert verkauft wurde, weil er irgendwie in der MVP-Konversation immer so total der Ferne lief, wo ich dachte so, okay, also das gibt eigentlich die Zahlen und auch der Augentest gibt das nicht her. Jetzt haben wir mal gesehen, auf einer ganz großen Bühne, in Anführungszeichen vielleicht, aber zumindest in diesen K.O.-Spielen, dass er durchaus natürlich in der Lage ist, dann auch gegen eine Defense wie zum Beispiel Oklahoma City da sein Ding zu machen. Und die Zahlen von gestern, das waren 26 Punkte, 19 Rebounds, 10 Assists, glaube ich, 2 Blocks, 2 Steals, die lesen sich ja in der heutigen Zeit so wie, ja, das ist ein normaler Dienstagabend gegen Charlotte, aber das war schon das war überragend, wie er da wirklich an beiden Enden dominiert hat. Und das ist ein Typ, mit dem ist auf jeden Fall wieder zu rechnen. Ich weiß nicht, wie weit es auf Milwaukee geht im MVP-Rennen und die Woche sicherlich keine schlechte Woche, um mit dem Giannis-Trikot rumzulaufen.
Ja, finde ich, klingt auf jeden Fall ganz gut. Eins, das sich ja eh wahrscheinlich schon abgehangen hat im Schrank und mal gucken, was man da so am Ende draus machen kann. Aber nach dem Titel auf jeden Fall verdient. Jetzt hast du ja heute ein bisschen Schlaf ausgeholt. Letzte Sache, die wir klären müssen. Weihnachten steht vor der Tür. Wir werden uns nächste Woche auf jeden Fall treffen. Wahrscheinlich eher Ende der Woche nach den Feiertagen. Was passiert denn bis dahin? Bist du unterwegs? Gibt es irgendwelche Termine, Spiele, irgendwas, das wir uns als Highlight festhalten sollten? Ich glaube ja, ne? Also ich weiß, Weihnachten ist schon auch NBA-Zeit.
Ja, der 25. ist ja traditionell eigentlich der Tag, an dem normalerweise in den USA mal gesagt wird, da beginnt erst die NBA-Saison, weil, weißt du selber, ne, die NFL-Fans, die gucken natürlich dann immer erstmal auf ihr Team oder auf die Liga und dann Basketball läuft so unter ferner Liefen mit, vielleicht ein bisschen College-Football, aber dann ist ja College-Football vorbei, dann früh im Januar. Die NFL geht in die Playoffs und natürlich, wenn dann Teams ausgeschieden sind schon oder wo man auch merkt, die eigene Mannschaft hat gar nichts mit der Postseason zu tun, dann lohnt natürlich immer der Blick und sagt, am ersten Weihnachtsfeiertag, wo bei den Amis ja quasi dann der große Feiertag von Weihnachten ist, da gibt es ja jetzt seit vielen, vielen Jahren einfach immer diese Spiele, wo die NBA wirklich handverlesen dann Top-Partien den Leuten zeigt, um zu sagen, hey, haben wir jetzt eure Aufmerksamkeit, das ist hier jetzt das Beste, was wir zu bieten haben, guckt doch bitte mal rein. Und kommt dann rüber zur NBA, wenn es dann geht, die nächsten Wochen und Monate. Und das sind halt 5 Partien. Ich werde die ersten 3 kommentieren auf The Zone, Back-to-Back. Da werde ich mir auch sicherlich einen Eimer neben den Schreibtisch hier stellen müssen. Denn es geht los um 18 Uhr ja schon, was ja echt eine sehr dankbare Zeit ist, wo das manchmal vielleicht mit den Familienessensplänen kollidiert. Aber am 25. ab 18 Uhr deine Knicks zu Hause gegen Victor Wembanyama und die San Antonio Spurs. Da sieht man, ne, die NBA will Wemby da auf jeden Fall positionieren.
Ja.
Und natürlich auch ein Zugpferd. Da gucken sie sicherlich in dem Moment auch vielleicht ein bisschen drauf für den europäischen Markt, ne, Wemby da zu haben als Franzose. Dann 20.30 Uhr geht es direkt weiter mit den Zugpferden für den europäischen Markt. Dann Luka Doncic. Ne, der empfängt in Dallas die Minnesota Timberwolves mit Anthony Edwards. Da wird es auch echt gut zur Sache gehen. Auch vor allem, weil Minnesota jetzt echt wieder in der Spur ist. Da können wir uns zwar freuen. Und dann um 23 Uhr, das ist glaube ich auch noch machbar, wenn am nächsten Tag frei ist, Boston zu Hause gegen Philly. Das war natürlich vor der Saison, naja, ein Matchup, das ein bisschen besser gewesen wäre als jetzt. Aber hoffen wir einfach.
Ist aber schon ein Duell, dass sich das gut klingt einfach, oder?
Ja, ich glaube, das wird auch ganz okay werden. Die Frage ist ein bisschen, was mit Embiid, da mit seinem Nasennebenhohlenbruch. Ich denke, die werden irgendwie eine Maske finden, die sie dem aufsetzen können, dass er spielen kann. Und dann kann das ja auch natürlich am Weihnachtsfeiertag auch ganz cool werden. Und dann die beiden Spiele in der Nacht, die Lakers zu Gast bei den Warriors. Und jetzt haben wir auch Dennis Schröder am Christmas Game ab 2 Uhr. Ne, das ist ja auch so ein Matchup, was sie gerne nehmen. Ne, die beiden Californian Teams, LeBron gegen Curry. Das ist natürlich auch immer Standard gewesen in den letzten Jahren. Und dann um 4.30 Uhr die Denver Nuggets zu Gast bei den Phoenix Suns. Sicherlich auch ein Matchup, das man vielleicht vor der Saison ein bisschen heißer gesehen hat. Ich weiß gar nicht, ob Kevin Durant jetzt überhaupt dabei ist. Wahrscheinlich könnte es gerade so passen. Muss man mal vorher schauen, bevor man dann wach bleibt. Das ist dann um 4.30 Uhr, wie gesagt. Und das ist dann Weihnachten. Aber das ist einfach ein... Also sagen wir mal, wenn man jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wirklich familiär so die ersten 1-2 Spiele verpasst, ist es natürlich echt ein geiler Tag. Weil man einfach sagen kann, ey, so halb voll gefressen, man haut sich abends dann einfach vor den Fernseher. Man feiert quasi die NBA. Das ist ein NBA, vielleicht sogar gerade der größte NBA-Feiertag, ehrlich gesagt. Und ich freue mich total drauf, auch wenn 3 Spiele im Gang natürlich ein bisschen schwierig sind. Aber habe ich schon mal gemacht vor ein paar Jahren. Das werde ich auch dieses Jahr wieder halbwegs hinkriegen, denke ich.
Ja, klingt, da sind die Worte dann irgendwann alle. Ich drücke dir die Daumen, dass du da gut durchkommst. Und wir werden im Nachgang dann drüber sprechen, was daraus geworden ist. Das können wir auf jeden Fall machen. Irgendwo nach den Feiertagen sitzen wir zusammen. Dann gibt es wieder eine neue Folge Triple Double. Und dann reden wir auch ein bisschen über das, was vielleicht die Aussichten aufs nächste Jahr sind. Bis dahin, danke Dre, danke, dass du dabei gewesen bist, wie immer. Und euch da draußen, bleibt uns gewogen und schickt uns Feedback. Ich kriege immer mal hier und da auf jeden Fall so sehr, sehr liebreizende Nachrichten über das, was sie hier machen. kommt mit rein. Sagt uns, was ihr denkt. Denn vielleicht nehmen wir auch einfach eure Fragen auch demnächst mal mit. Aber da sprechen wir an anderer Stelle nochmal drüber. In diesem Sinne erstmal danke, Dre. Danke euch da draußen. Das war Triple Double.
Ja, und frohe Weihnachten an alle. Nico, hast du vergessen, ne? Also würde ich schon noch sagen, wünschen allen gesegnete Festtage. Und dann hören wir uns nach dem Weihnachtsfest.
Stimmt, habe ich vergessen. Frohes Fest.